Großer Aufruhr vor einigen Tagen, als Juso-Chef Kevin Kühnert Verstaatlichungen wie von BMW ins Spiel brachte. Ein Tabubruch für viele, sogar in Kühnerts SPD. Was ist dran an seiner Kapitalismuskritik und welche Chancen hat jeder von uns in der sozialen Marktwirtschaft? Darüber diskutieren wir jetzt bei Unter den Linden. Unser Thema, der Reichtumsstreit. Wie sozial ist unsere Marktwirtschaft? Herzlich willkommen zu Unter den Linden und herzlich willkommen meinen Gästen, Katja Kipping, Parteivorsitzende Die Linke und Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ihnen beiden herzlich willkommen. Herr Hüter, war das ein Tabubruch, die Verstaatlichung beispielsweise von BMW ins Spiel zu bringen?
Naja, wenn man die Geschichte von SPD-Juso-Vorsitzenden sich anschaut, die letzten 50 Jahre kam das immer mal wieder. Nur es findet jetzt statt in einer Partei, die eher auf der Orientierungssuche ist und in einer Zeit, wo ja wir einen Fortschritt erlebt haben gegenüber 1970. Wir haben eine breitere Steuerung beispielsweise von Aktienkapital. Gerade BMW hat einen großen Streubesitz. Also das ist quasi die Idee, wie damals auch bei anderen großen Unternehmen, die man dann in Kapitalgesellschaften überführt, ins breite Publikum zu streuen. Naja, und insofern ist es schon ein Tabubruch. Und es ist, wenn man das Interview als Ganzes liest, fragt man sich eigentlich A, in welcher Zeit und B, in welchem Land das stattfindet. Jedenfalls nicht in unserer Verfassungsordnung.
Waren Sie, Frau Kipping, froh über diesen Vorstoß? Fanden Sie den richtig?
Ich freue mich über die gesellschaftliche Debatte, die wir haben. Und ich würde das Interview auch ein bisschen einordnen in die aktuelle gesellschaftliche Dynamik, weil wir auch unterstützt durch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in der Tat eine Debatte darüber haben, das Eigentum verpflichtet. Und im Gegensatz zu Ihnen bin ich sehr wohl der Meinung, das ist sogar Bestandteil unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes, was eben nicht nur das Recht auf Eigentum einräumt, sondern sehr wohl auch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums festhält. Und deswegen finde ich es gut, dass wir auch darüber reden, dass die öffentliche Hand wehrhaft ist gegenüber Konzernen, denen es nur um den Profit geht.
Es wurde ja hier nicht nur die Verstaatlichung ins Spiel gebracht, das sei ein Weg, hat Kevin Kühnert gesagt, sondern auch, dass eine Firma wie BMW den Mitarbeitern, also nicht nur der Person, die die Firma gründet, sondern auch den Mitarbeitern zu gleichen Teilen gehören soll. Wäre denn so eine Umwandlung überhaupt vorstellbar in einer sozialen Marktwirtschaft in dem Deutschland, in dem wir heute leben?
Ja, mit welcher Begründung wollten Sie denen, die das Eigentum dieses an dem Unternehmen halten, auch das Risiko tragen, auch das Verlustrisiko tragen, diese Eigentumsanteile wegnehmen? Das könnten Sie ja genauso gut machen, wenn es ein Familienunternehmer wäre, der auch ein großes Unternehmen besitzt. Nein, das wichtigste Instrument der marktwirtschaftlichen Ordnung und der sozialen Marktwirtschaft ist der Wettbewerb, der intensive Wettbewerb. Und das ist auch sozusagen der Enteignungsweg, den die Ordnungspolitik vorsieht. Wer mit dem Kapital, das ihm gegeben wird, nicht gut umgeht, nicht innovativ es nutzt, nicht Dinge hervorbringt, die die Menschen auch haben wollen, der verschwindet vom Markt. Und da tragen dann auch die Eigentümer das Risiko, dass sie einen vollen Verlust hinnehmen müssen. Insofern ist die Frage gar nicht im Raum. Wir können ein BMW oder ein beliebiges anderes Unternehmen ja nicht einfach in Genossenschaft oder andere Eigentumsstruktur. Wenn Sie das selbst wollen, können Sie das machen. Ja, aber es geht ja hier nicht um die Frage der Sozialpflichtigkeit des Eigentums bei diesem Unternehmen. Bei Wohnen kann man sicherlich andere Dinge diskutieren. Und das ist auch eine Frage, die im Grundgesetz angelegt ist. Da bin ich gar nicht dagegen verschlossen. Nur hier in diesem Zusammenhang ist es einfach absurd. Und selbst SPD hat gesagt, ja, da hat er sich wohl vergaloppiert.
Zu Wohnen, Immobilien kommen wir gleich noch. Also sagen Sie auch, dieses Beispiel wäre völlig unrealistisch oder wäre das möglich?
Nein, worum es ja im Kern geht, ist die Frage von Demokratisierung der Wirtschaft. Und was Kevin Kühnert angerissen hat, das ist eine lange linke Tradition, nämlich wer schafft wirklich die Werte? Und da würde ich sagen, es sind eben nicht die Klattens und Quants, die allein die Werte schaffen, sondern es sind diejenigen, die das entwerfen. Es sind aber auch diejenigen, die das dann zusammenbauen. Also es sind schon die Beschäftigten, die beteiligt sind an der Wertschöpfung und dass man die stärker daran beteiligt, sozusagen an dem Gewinn, den sie ja erwirtschaften, weil das machen ja nicht die Inhaber alleine, die Aktieninhaber, sondern eher diejenigen, die dort von früh bis abends und manchmal auch in Nachtschichten in den Betrieben stehen und arbeiten. Und deswegen finde ich ja, die Demokratie sollte am Werkstor nicht aufhören. Ich will aber noch einen Punkt machen, weil jede Debatte über die Wirtschaftsweise oder über demokratischen Sozialismus führt ja am Ende immer dazu, dass die DDR-Keule kommt. Deswegen ist mir wichtig, einen Punkt festzuhalten. Das Wirtschaftsmodell, für das ich streite, ist wahrlich nicht sozusagen ein Zurück in die DDR, Weil was ich heute am Kapitalismus kritisiere, ist die Konzentration von Geld, Macht und Daten in den Händen einiger weniger Konzerne. In der DDR gab es eine Konzentration von Macht und Einfluss auf die Wirtschaft in den Händen einer Staatspartei. Beides ist eine falsche Herangehensweise. Mir geht es eher um demokratischen Sozialismus, in dem solidarische Wirtschaftsweisen und Produktionsweise gestärkt wird.
Nennen Sie ein Beispiel, wie würde das aussehen?
Zum Beispiel Genossenschaftsmodelle. Oder wir haben in der Bankenwelt gesehen, dass die Sparkassenmodelle, die am stärksten vor Ort verankert waren, auch krisenfest sind im Vergleich zu den großen Banken, die sich am globalen Finanzmarkt-Casino beteiligt haben.
Mhm. Waren die Sparkassen aber auch nicht in der Lage, ihre Landesbanken zu steuern? Denn die Landesbanken haben den deutschen Steuerzahlern die größten Verlust beigetragen. Und insofern muss man auch hier immer etwas genauer hinschauen. Wir haben vielfach Erfahrung mit Genossenschaften. Das gibt es im Bereich der Energie beispielsweise jetzt auch ganz stark, weil vor Ort Menschen sich zusammenschließen. Das ist alles im Rahmen der Vertragsfreiheit möglich und Teil unseres Systems.
Herr Hüther hat eben schon gesagt, die SPD ist gewisserweise auch in einer Findungsphase, was den richtigen Weg angeht. Sehen Sie durch den Vorstoß bei der SPD eine Veränderung, ein Umdenken, oder ist das eine alte, bekannte Juso-Forderung eigentlich nur?
Ja, man sagt immer so, dass die Jusos radikaler sind als die Mutterpartei und da ist was dran. Und trotzdem würde ich das Interview nicht nur in die übliche Rituale zwischen Jugendverband und SPD einordnen, sondern das ist für mich eher Ausdruck einer neuen gesellschaftlichen Debatte. Ich sage das auch deswegen, weil ich vor ein paar Wochen mit Kevin Kühner zusammen auf dem Podium beim Sozialismuskongress gesessen habe und wir da halt mit Initiativen, die es in dieser Gesellschaft gibt, diskutiert haben, und zwar Initiativen, die sich mit den negativen Auswirkungen des Kapitalismus beschäftigt haben. Also die Frage, das reden ja dann über Mieten, ne, was die Spekulation mit Wohnraum bei Menschen anrichtet, aber auch die Frage der drohende Klimakollaps, wie der durch ein immer höher, schneller, weiter, was diese Wirtschaftsweise eingeschrieben ist, befeuert wird. Und eben genau in der Auseinandersetzung mit den konkreten Problemen, die wir jetzt haben, war dann eigentlich das Ergebnis, wir müssen an die Wurzeln gehen. Und wenn du an die Wurzeln der Probleme gehst, dann musst du auch über die Art und Weise sprechen, wie produziert wird.
Schauen wir einmal auf die Oxfam-Studie, die sagt, dass 1%, das reichste 1% in Deutschland genauso viel Vermögen hat wie die 87% Deutschen, die am wenigsten reich sind oder am ärmsten, wie rum auch immer man es sagt. Ist das ein gesundes Verhältnis für unsere Gesellschaft und die soziale Marktwirtschaft?
Naja, was in der Tat auffällt, ist, dass die Vermögensverteilung deutlich ungleicher ist als die Einkommensverteilung. Der Einkommensverteilung sind wir auch nach Umverteilungsmaßnahmen sehr stabil, wenn man die Entwicklungen sich anschaut. Bei der Vermögensverteilung muss man nur auch sehen, und das wird in dieser Zahl nicht erkenntlich, dass wir gerade Länder wie Deutschland, aber auch die ganzen skandinavischen Länder, die ja bekannt sind für einen Ausgleich, ähnlich hochkonzentrierte Vermögensverteilungen haben. Das sind Länder, die immer auch ein sehr stark ausgebautes Rentenversicherungssystem haben, ein sehr stark ausgebautes Sozialversicherungs- und Sozialleistungssystem. Bei uns geht ein Drittel des Bruttoinlands so jedes Jahr durch den Sozialhaushalt. Und ähnlich halt auch in den skandinavischen Ländern, die wir auch aus guten Gründen immer in Deutschland mitdiskutiert werden, ähnliche Kultur und vor allen Dingen in Europa als auch Beispiele für sozialen Ausgleich. Und interessanterweise haben die gleichen Vermögenskonzentrationen, also muss man dann etwas genauer hinschauen. Wir haben relativ geringe Wohneigentumsquote mit 43-44%. Angelsächsische Länder, die am Wohnungsmarkt mit Sicherheit nicht angenehmer sind, haben eine Wohneigentumsquote wie Großbritannien von über 80%. Das heißt, wir haben eigentlich im Prinzip einen funktionierenden Mietwohnungsmarkt. Man muss ihm nur Raum geben zur Entfaltung. Hier in Berlin kann man das gut beobachten, dass es nicht der Fall ist.
Lassen Sie erstmal allgemein dabei bleiben. Das heißt aber, diese Verteilung, diese Schere, die wir haben, ist so, wie sie ist, noch nicht bedrohlich, sondern die ist in Ordnung so für unsere Gesellschaft.
Bedrohlich wäre sie, wenn sozusagen in dem jährlichen Erwirtschaften von Einkommen, wenn wir da diese Schieflage hätten, und wir stellen aber fest, der Anstieg der Erwerbstätigkeit seit 2005, wir haben knapp 80% der Erwerbspersonen, die erwerbstätig sein könnten, in Arbeit, das waren mal unter 70%. Und in diesem Erfolg zeigt sich auch die Stabilisierung der Einkommensverteilung. Das ist das Wichtige, was da passiert. Und das andere muss entsprechend über verantwortliche Regulierung dann natürlich, Wettbewerbspolitik, eine Wettbewerbsaufsicht, eine Finanzmarktaufsicht, all das haben wir ja, auch entsprechend kontrolliert werden.
Naja, es ist aber auch kein Geheimnis, dass alle sagen, wir wissen nur eins nicht, wann die nächste Finanzmarktkrise kommt. Wir wissen aber sicher, dass sie kommt. Und wir hatten die Situation, all die klugen Wirtschaftsweisen, die sozusagen einer Richtung angehört haben, der sehr nur die gesamte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat die Finanzmarktkrise nicht vorhergesehen. Dann kam sie, die sozusagen, es haben die öffentliche Hand hat dafür bezahlt. Von den Banken ist kaum jemand zur Rechenschaft gezogen worden und es wird faktisch so weiter gewirtschaftet wie bisher. Und es wird weiter darauf gesetzt, dass aus Geld mehr Geld wird und die Blase wird immer größer. Und man fragt sich nur noch, wann platzt sie. Also hier haben wir schon wieder ein Problem, die Gefahr, dass Banken, wie es so schön heißt, too big to fail, also zu groß, als dass sie scheitern könnten. Man rechnet damit, dass die öffentliche Hand wieder eingreift. Also das ist ein Problem, wo weiter missgewirtschaftet wird. Aber das ist
beim Finanzmarkt jetzt, genau, wenn wir erstmal nur diese, auf diese Schere gucken, auf die Verteilung der Vermögen in Deutschland.
Ja, das ist natürlich ungerecht. Also ich bin ja auch niemand, der sagt, es gibt einen Einheitslohn und alle sollen dieselbe Summe bekommen. Man kann schon über eine gewisse Spreizung sprechen. Die Frage ist ja immer, wie hoch soll die sein? Da habe ich jetzt einen konkreten Vorschlag. Aber will erst mal bei der Realität anfangen. Also jetzt haben wir die Situation, dass die Manager und die Vorstandsmitglieder immer mehr bekommen als ein durchschnittlicher Beschäftigter in den Unternehmen. Also für das Jahr 2017 können wir sagen, ein Vorstandsvorsitzender hatte das 97-fache dessen, was ein durchschnittliches Beschäftigteneinkommen in den Unternehmen ist, die bei DAX sind. Ja, jetzt kann mir doch niemand sagen, dass ein Vorstandsvorsitzender, egal wie fleißig er ist, das 97-fache, also fast das 100-fache dessen leistet, was ein Beschäftigter in den Unternehmen leistet. Und deswegen habe ich gesagt, einen ganz konkreten Vorschlag, wir wollen, dass die Schere deutlich zusammengefahren wird und das maximale Einkommen in einem Unternehmen darf nicht mehr als das 20-fache dessen betragen, was die niedrigste Einkommensgruppe hat. Im Klartext, wenn jemand mit 1 Million Boni am Jahresende nach Hause gehen will, muss er sicherstellen, dass der Pförtner oder die Reinigungskraft wenigstens ein 20stel davon bekommt. Das wären 50.000. Und wer nicht in der Lage ist, seine unteren Gehaltsgruppen ordentlich zu bezahlen, da finde ich, der hat auch keinen 1 Million Boni verdient.
Zu Recht, dass Menschen das unfair finden, wie das im Moment verteilt ist?
Also ich stehe hier nicht an, solche Relationen zu verteidigen. Die sind in der Tat nicht per se einsichtig. Man muss sich nur fragen, wer verantwortet das? Ja, es verantworten diejenigen, die das Eigenkapital des Unternehmens haben. Die müssen sich eigentlich fragen, tragen sie dazu bei zu einer fairen Verteilung in dem Unternehmen? Man muss nur einfach sehen, solche Fälle sind natürlich Grenzfälle. Ja, wir haben Statistiken darüber, dass 99% der Unternehmensleitungen, ich fange jetzt sagen wir wirklich Unternehmensleitungen von Familienunternehmen bis hin zu Kapitalgesellschaften, bis zu 1 Million verdienen. Und das ist in Relation zu dem, was ein leitender Angestellter verdient, was ein Facharbeiter verdient, in den Relationen, die wir eigentlich immer gekannt haben. Also insofern muss man auch fragen, worüber reden wir? Ist das das Problem? Ja, komischerweise reden wir nie darüber, wenn ein einzelner Fußballer das X-fache verdient. Ja, da steht also nur noch eine Teamleistung vielleicht dem entgegen. Aber wir regen uns über diese einzelnen Fälle auf. Ich glaube auch nicht, dass das letztlich das Thema der gesellschaftlichen Debatte ist. Und die gesellschaftliche Debatte geht doch darum, geben wir eigentlich allen, die im Land mittun wollen, auch die Chance, so mitzutun, wie sie es können. Und da liegt eigentlich mein Problem in der Analyse. Wir sind zwar besser geworden, ich habe es eben erwähnt, in dem Weg in den Arbeitsmarkt, aber in der Aufstiegsmobilität, also in dem Weg dann nach oben, durch Anstrengungen, durch Leistungen, durch neue Ideen, da sind wir nicht wirklich besser geworden.
Was bräuchte das, muss uns, um das zu verbessern?
Das sind Fragen der spezifischen Weiterbildung, die wir in den Unternehmen dann auch brauchen. Wir haben natürlich häufig auch Personen, die nach einer längeren Arbeitslosigkeit, nach einer auch längeren Phase außerhalb des Arbeitsmarkts, wir nennen das dann stille Reserve, also die sich gar nicht bemüht haben, jetzt Chancen am Arbeitsmarkt haben, einsteigen, aber dann nicht gleich die Perspektive haben, auch aufzusteigen, weil sich das verbindet mit entsprechenden Möglichkeiten des Engagements, der Weiterbildung und so weiter. Das ist aus meiner Sicht den Weg, den wir jetzt viel stärker adressieren müssen. Der erste Schritt 1 ist getan, ja, die Integration in den Arbeitsmarkt. Schritt 2, die Aufstiegsmobilität, da müssen wir besser werden.
Naja, also wissen Sie, ich habe ja als Sozialpolitikerin viel mit Menschen zu tun, die zum Jobcenter gehen müssen, die aufstocken müssen, die verzweifelt Bewerbungen schreiben und so weiter. Und ich kämpfe da echt um jeden Euro mehr, um jede Jobmöglichkeit, die bekommen. Aber eins würde ich auch sagen, solange wir nicht sozusagen an die Wurzeln rangehen, machen wir nur Systembehandlung. Und jeder, der sozusagen sich mal mit dem Arzt unterhalten hat, du kannst Symptome kurieren, das hilft an der Oberfläche, aber das wird immer wieder kommen, wenn du nicht rangehst an die Ursache. Und deswegen finde ich schon, dass wir uns mit der Art und Weise, wie wir hier Wirtschaften auseinandersetzen. Und der Kapitalismus basiert darauf, dass es immer der Profit alles ist und das Wohl und Wehe der Menschen, aber auch der Natur erstmal total nachrangig ist. Und unsere Art zu produzieren basiert natürlich auch auf dem Outsourcing. Also es hat lange Zeit hier ganz gut funktioniert in der westlichen Welt, weil man die Folgen, zum Beispiel den Abfall, in andere Teile der Welt geschifft hat. Hat auch funktioniert, weil man halt eine besonders starke Ausbeutung von ärmeren Arbeiterinnen und Arbeitern im globalen Süden hatte. Jetzt langsam wird deutlich, diese Weise kann so nicht weitergehen, weil der Klimakollaps eben nicht nur in Afrika zuschlägt, sondern auch hier ankommt. Wir erleben ja hier, es gibt Dürresommer, die für die hiesische Landwirtschaft eine existenzielle Bedrohung sind. Und wir erleben im Zuge der Migration mit Migrantinnen und Migranten, die hierher kommen, auch, dass halt an anderen Weltteilen die Menschen erfahren, Mensch, woanders gibt ein Wohlstandsgefälle und das kann so nicht mehr gehalten werden. Und deswegen muss man über anderes Wirtschaften diskutieren. Deswegen ist
auch Entwicklungspolitik natürlich auch eine wichtige Politik der Verantwortung, aber Unternehmen sind auch gefordert, das tun sie auch. Sie sind in anderen Märkten ja auch mit im Blick. Das Schöne an der Marktwirtschaft ist ja, dass sie die Dinge nicht hinterm Vorhang fährt, wie das eine Zentralverwaltungswirtschaft, Sie haben sie eingangs beschrieben, in der DDR getan hat, nämlich unter dem Vorhang einer Partei, hinter der keine Informationen herauskommen, sondern im Markt wird das alles offensichtlich. Und insofern reagieren ja die Menschen auch. Ich werde doch sehr dafür bitten und darum werben, auch dass wir nicht einen Kapitalismus beschreiben, wie der in irgendwelchen Lehrbüchern irgendwelcher, sag mal, früheren Zeiten drin steht. Die marktwirtschaftliche Ordnung in diesem Land.
Sondern eher so, wie er bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in den kleinen Propagandaheften dargestellt
hat. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland eine marktwirtschaftliche Ordnung, die in der Tradition von Ludwig Erhard weiterentwickelt wurde. Wir haben hier keinen Sozialabbau. Ich will nochmal sagen, selbst bei so wenig Arbeitslosen in dem Vereinigten Deutschland wie noch nie, bei so viel Beschäftigten im Vereinigten Deutschland wie noch nie, ist die Sozialleistungsquote bei 30%. Wir bemühen uns um die Menschen. Man kann fragen, tun wir beim Bildungssystem genug? Haben wir dort wirklich das alles auch mobilisiert, was an Versprechen ja immer gegeben wird? Aber wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht eine Karikierung unserer Wirtschaftsordnung treiben. Und Kapitalismus heißt zunächst mal nichts anderes. Und das ist der große Fortschritt zu einer vorkapitalistischen Wirtschaftsweise, dass man in der Lage ist zu sparen. Aus Sparen entsteht Investieren und dann entstehen Maschinen, Anlagebestände. Das heißt, wir sind in der Lage, Produktivitätssteigerungen zu organisieren. Nur über Produktivitätssteigerungen in einem dezentral innovativen System kriegen wir die Menschen auch alle mit und geben ihnen neue Chancen. Wie soll denn sonst medizinisch-technischer Fortschritt beispielsweise entstehen? Wie sollen sonst neue Maschinen entwickelt werden, die den Menschen einen Nutzen bringen? Und das ist doch das, und wir tun so, als würde unsere Welt noch die sein, also zumindest in dieser Debatte, ich nicht, aber in dieser Debatte, die da irgendwo aus schwarzen Büchern des 19. Jahrhunderts oder von Friedrich Engels, die Lage der arbeitenden Klasse in England, die war damals so. Aber es ist doch nicht mehr das, was wir heute diskutieren.
Naja, wenn wir mal in die Schlachtfabriken gehen und uns die Situation der Wanderarbeiter, wo viele aus Osteuropa kommen, ja, in Deutschland, genau, wie die da ist, da würde ich sagen, das klingt manches schon sehr nach dem, was Engels beschrieben hat. Aber ich finde, Sie können jetzt die Situation auch nicht schön reden, weil allein, wenn wir über die Produktivitätssteigerung sprechen, wer kommt denn in den Genuss? Wir haben ja in der Tat eine Situation, wo wir einen technischen Fortschritt haben, wo wir eigentlich in immer kürzerer Zeit und sagen, wir müssen immer weniger arbeiten, um die Produkte und Dienstleistungen herzustellen, die wir brauchen, um gut leben zu können. Durch Digitalisierung, aber auch durch Roboterisierung und so weiter. Und da können wir sagen, ist doch super, das kommt uns allen zugute in Form von mehr Zeitwohlstand. Tatsache ist aber, dass die meisten Beschäftigten richtig Angst haben, weil Digitalisierung für sie vor allen Dingen bedeutet, oh mein Gott, wird in Zukunft noch mein Arbeitsplatz überhaupt existieren?
Wenn Sie so erzählen und die Leute dann glauben, ja, aber schauen Sie mal.
Das ist ja eine reale Beobachtung.
Veränderung des Arbeitsmarktes ist es ja auf jeden Fall. Aber Sie sagen, es ist mehr Chance als...
Ja, das nein, ich würde sagen, in der wir immer geführt haben. Es gibt schöne Titelgeschichten deutscher Nachrichtenmagazine aus den 60er, 70er, 90er Jahren. Die haben immer den Roboter drauf. Damals schon in den 60er Jahren der Roboter als der Vernichter von Arbeitsplätzen. Wenn das so wäre, hätten wir heute schon keine Arbeit mehr. Das ist aber nicht so. Ich will noch mal sagen, wir haben den Höchststand der Beschäftigung. Das ist doch das Spannende. Und lassen Sie mich nur eine Testfrage mal stellen. Was glauben Sie denn, wo die Überschüsse im Staatshaushalt herkommen? Die Überschüsse im Staatshaushalt kommen ja nicht daher, dass irgendwie das Geld eingesammelt wird, sondern dass in diesem Land mehr Arbeitsplätze zu guten Löhnen zustande gekommen sind und wir deshalb pro Einwohner heute real 6.000 Euro Steuereinnahmen im Jahr haben, statt für 4.000 pro Einwohner. Das heißt, an dieser Zahl sehen Sie doch, ganz einfach gemacht, am Arbeitsverhältnis hängen 3/4 des Staatshaushalts. Die Einkommensteuer, Lohnsteuer da mitgedacht, die Mehrwert- und die gesonstigen Verbrauchssteuern, die sich alle ergeben aus Einkommen, was die Menschen erwirtschaften, und die Sozialbeiträge. Jetzt erzählen Sie mir doch bitte mal, wie dieser Überschuss zustande käme, wenn es diese prekären Löhne gibt, von denen Sie reden. Es kann schon vom Gedankenexperiment nicht sein.
Ja, reden Sie mal mit jemandem, der mit sachgrundlosen Befristungen zu tun hat.
Ich habe
Ihre gesamte Erzählung, die in sich natürlich eine Sache verschweigt, mir angehört. Jetzt muss sozusagen meine Gegendarstellung machen. Was Sie verschwiegen haben, ist, dass natürlich das alles darauf basiert, dass Deutschland einen Exportüberschuss hat. Also, dass wir mehr in andere Länder exportieren, als wir importieren.
Ja, weil wir gute
Produkte haben. Das führt aber dazu, auch weil bei uns die Lohnstückkosten, also müssen wir jetzt ein bisschen, wenn wir volkswirtschaftliche Lehre machen, ja, weil die bei uns besonders günstig sind, die Lohnstückkosten.
Nicht besonders günstig.
Das Verhältnis von Lohn zur Produktivität ist bei uns besonders günstig im Vergleich zu anderen Ländern. Deswegen können wir mehr in andere Länder verkaufen. Das führt aber zu einem wirtschaftlichen Ungleichgewicht, weswegen in anderen Ländern ein Defizit entsteht, was die ganze Euro-Krise mit befeuert hat. Also wenn wir darüber reden,
da hört irgendwo bei allem Charme, den Sie hier heute in Anwendung bringen, die Lohnstückkosten, sind in Deutschland nicht ein Lohn, sonst könnten wir die Produkte gar nicht lieben. Wo käme denn das Einkommen her?
Herr Hüther, Sie können doch aber auch nicht verschweigen, dass natürlich hierzulande, gerade wenn junge Menschen neu angestellt werden, immer häufiger nur noch ein eine sachgrundlose Befristung gibt.
Beim Staat.
Nicht nur beim Staat, auch im öffentlichen Bereich, zum Beispiel, wenn man sich einen universitären Bereich anguckt.
Uni ist doch Staat, die gehören doch dem Staat.
Wollen wir jetzt eine Regel machen, dass Sie eine Minute am Stück reden und ich dann auch eine Minute reden kann?
Einmal gegenseitig ausreden lassen.
Ist doch aber Staat. Ist doch kein Privatsektor, die
Uni. Sie können gleich die Punkte herauspicken, wo Sie meinen, wo was falsch gesagt wurde oder wo Sie anderer Meinung sind. Bitte.
Ja, man kann das ist in der Tat das Problem, wenn man Volkswirtschaft erklärt, müsste man eigentlich mal ein bisschen mit Tafeln und in Ruhe arbeiten. Man kann ja vielleicht sagen, Herr Hüther, der ja bei sozusagen arbeitgebernahen Instituten angestellt ist, die auch sehr viel Geld bekommen immer von Seiten dann der Bosse, die wollen natürlich, dass im Grunde alles so bleibt, wie es ist. Das verstehe ich auch, weil solange die Alternative halt Hartz IV und ein Leben in Schikane und Armut ist, sind die Leute halt auch bereit, zu schlechten Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Und das ist nicht gut für die Gesellschaft, weil wir erleben in dieser Gesellschaft, da muss man sich einfach nur mal umhören. Ich bin regelmäßig frühmorgen vom Jobcenter. Ich gehe in Dresden rein, in die Plattenbaugebiete. Ich gehe zu Tafeln und rede mit Menschen. Und wenn man denen ihre Erfolgsgeschichte erzählt, da lachen die nur. Also es gibt Menschen in diesem Land, denen geht es nicht gut. Und das ist kein kleiner Teil, das ist ein großer Teil. Und das schadet unserer Gesellschaft.
Ich bin natürlich dabei. Jetzt reden wir mal über die Problemgruppen. Aber warum sind die Menschen denn in dieser Problemlage? Weil wir beispielsweise nicht die Arbeitsplätze überall durch gute Standortbedingungen auch so leicht hinbringen und deswegen an den Standortbedingungen beispielsweise arbeiten müssen. Auch fragen müssen, das fängt bei Gewerbeansiedlungen an. Es fängt bei der Frage an, wie man dann wirtschaftliche Möglichkeiten vor Ort schafft. Aber in der Summe der Dinge gilt, und das können Sie mir nicht hier vom Tisch reden und das wollen wir auch nicht als Fake News hier nach draußen geben, dass es heute schlechter ist als vor 15 Jahren. Es ist in diesem Land heute erheblich besser als vor 15 Jahren. Wir haben mehr Menschen in Arbeit.
Auf dem Papier stimmt das, was die Arbeitslosenstatistik
anbelangt? Sie haben sich ja eben verweigert, meine Frage zu beantworten. Wir haben ein Steueraufkommen des Staates, wir haben einen Sozialbeitrag. Und das kann jeder hier bestätigen, der arbeitet. An seinem Erwerbseinkommen hängt die Einkommensteuer, die Mehrwertsteuer, die Sozialbeiträge. Wenn Sie das nicht alles hätten, würde der Staat diese Einnahmen nicht haben. Hätten wir also das Phänomen, was Sie als flächendeckend benennen, eine Prekarisierung der Arbeitswelt, die dramatisch wäre, wenn sie so wäre, dann hätten wir diesen Steuer- und Beitragseinnahmenüberschuss nicht in unseren Staatshaushalt. Das ist ein ganz einfacher Gedanke. Und das Zweite ist, dies wird nicht dadurch getan, dass wir unsere Produkte durch Dumpinglöhne in die Welt bringen. Das ist einfach falsch. Die deutschen Produkte werden deshalb gekauft, weil sie woanders kaum noch zu bekommen sind. Wir haben 2/3 der Weltmarktführer in den mittelständischen Familienunternehmen in Deutschland. Die gibt es nirgendwo in der Welt. Die können Sie überall, das sind Ihre Arbeitgeber. Ich meine, das wissen Sie doch alles aus Ihren Regionen. Das sind tolle Unternehmen, die machen innovative Produkte, die andere gar nicht auf den Markt bringen. Und Sie diffamieren die und sagen, die machen Lohndumping. Nein, die machen eine erfolgreiche Strategie, sind innovativ. Und dafür müssen wir Voraussetzungen schaffen, durch gute Bildungssysteme, Infrastruktur, durch eine gelingende Energiewende. Die Energiewende ist ja nicht sonst jedem eingefallen, sondern dem Staat. Die müssen wir da auch so machen, dass sie gelingt. Durch eine Klimapolitik, wo es ja um Knappheiten geht, genau das auch löst. Nochmal, wir haben ja nicht Fragen, die den Zweifel an den Fragen.
Lassen wir uns.
Miete zurückkommen.
Lassen Sie uns gleich in Ruhe über Wohnen und Miete sprechen. Ganz kurz noch ein Blick darauf von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Gibt es eine Studie, die vor allem aufzeigt die regionalen Unterschiede. Mhm. So ganz kurz und knapp verkürzt zusammengefasst: Reichtum eher im Westen und im Süden. Eher ärmere im Osten und im Norden. Sind das Unterschiede, die regionalen Unterschiede, die jemals überwunden werden können?
Ja, zumindest dürfen wir das Ziel nicht aufgeben. Also natürlich sind die Voraussetzungen sehr groß. Ich glaube auch, dass wir in Zukunft nochmal eine ganz starke Spaltung zwischen eher städtischen Räumen und ländlichen Raum haben. Da sind die Probleme sehr unterschiedlich. Also es gibt auch ein paar Probleme, die sie alle gemeinsam haben, zu niedrige Renten zum Beispiel. Aber im ländlichen Raum hast du eher das Problem, dass der Bus so gut wie gar nicht mehr fährt und sich die Menschen abgehängt fühlen. Da haben die Leute eher, also was aber wiederum eine Gemeinsamkeit ist, es gibt in beiden eine Art Enteignung der arbeitenden Bevölkerung im städtischen Raum, dadurch, dass die Mieten explodieren. Also wenn die Mieten explodieren, die Löhne und Sozialleistungen aber nur ganz leicht steigen, bleibt immer weniger zum Leben. Das ist faktisch eine Art Lohnraub, eine Enteignung der Beschäftigten, der arbeitenden Menschen. Im ländlichen Raum ist es eher so, dass diejenigen, die sich, also vor allen Dingen im Osten, die sich ein Grundstück gekauft haben, dort gebaut haben, halt erleben, dass es total sich entwertet und damit auch eine Art Enteignung stattfindet.
Es tut mir nur, dass Menschen wandern in einer Republik. Und sie wollen halt heute stärker in Städten wohnen als auf dem ländlichen Raum. Wir haben in der Tat einen deutlichen Unterschied zwischen ländlichen Raum und Städten. Das Armutsproblem haben wir stärker in den Städten, weil sich dort auch sozusagen die sozial problematischeren dann bündeln. Das hat viele Gründe, aber von den Zahlen her ist es einfach so. Und beim Wohnen ist es natürlich die Frage, die Preise steigen ja nicht an sich. Ich meine, ich darf mal daran erinnern, die hier, vielleicht sind ja einige, die aus Berlin auch wohnen seit längerem. Vor 15 Jahren hat hier keiner über Mietspekulanten und entsprechenden Druck bei den Preisen. Warum war das so? Naja, weil die Menschen noch nicht nach Berlin wollten in der Zeit. Das hat etwa nach der Weltmeisterschaft begonnen. Und dann haben sie Bewegung und der Wohnungsmarkt reagiert nicht so schnell. Das heißt, das ist nicht auch Wanderungsbindung. Das ist das eine. Das andere ist, wir bringen so viele Auflagen in das Bauen hinein, dass sie heute einen Quadratmeter Wohnraum im Geschosswohnungsbau nicht unter 3.000 Euro hinbauen können. Das ist einfach. Da ist der Grundstückspreis noch nicht berücksichtigt. Also alles das, was aus energetischen Gründen, aus den sonstigen Bauauflagen wird, führt dazu, dass ein Quadratmeter im Entstehungspreis um die 3.000 Euro kostet. Da können wir uns hinstellen, wir wollen, da müssen wir entweder die Regulierungen ändern. Und da ändert sich auch nicht viel, wenn wir die Flächen ändern. Also sozusagen der Grundstückspreis ist noch gar nicht mit drin. Also muss man fragen, was kann man tun? Das ist doch ein Drama, dass hier in Berlin die Anzahl der Baugenehmigungen rückläufig ist. Ja, also man könnte ja sagen, wenn man ein bisschen wirklich...
Welche Baugenehmigung? Also ja, wir brauchen nicht mehr Luxuslofts und mehr Riesenwohnungen, sondern man braucht ein bezahlbaren Segment
Wohnraum. Das kann man ja auch alles organisieren. Wenn man, das ist leichter beklatscht als getan. Denn wir müssen einfach sehen, dann müssen Sie schon dafür sorgen, dass die Gestehungskosten nicht so hoch. Dann müssen wir auch Abstriche machen bei bestimmten, beispielsweise Auflagen, die in das Bauen hineinwirken. Das ist das eine. Und das andere ist, natürlich führt auch der Flächenausweis dazu. Diese Stadtregierung hier in Berlin ist ja nicht willens, wirklich diese Bauaktivitäten zu tätigen, die sie tätigen sollte. Wir haben ein Sinken nochmal der Baugenehmigung. Man kann sagen, die produzieren hier schlechte Schulpolitik, die ihnen nicht aufgegeben ist, können sie selbst machen. Und beim Ausweis von Land, Sie müssen sich überlegen, in Berlin wohnt pro Quadratkilometer die Hälfte der Leute, die in London auf dem Quadratkilometer wohnt. Also hier hätten wir noch ein bisschen Fläche und hier könnten wir was tun. Und das wird dann dem System unterstellt. Im Grunde ist es Politikversagen.
Naja, das ist ein Antrag. Also ich habe mich ja informiert bei unseren Bausenatoren und die achten halt sehr darauf, dass wenn es Baugenehmigungen gibt, dass es erstens eine kluge Verdichtung gibt unter Einbeziehung der Anwohnerinnen, dass das dann auch fort akzeptiert ist. Und zum Zweiten achten die sehr darauf, dass wenn neue Wohnungen gebaut werden, dass es eine entsprechende Anzahl an bezahlbaren und sozialen Bindungen gibt. Und das finde ich total richtig, weil klar, Luxuslofts zu bauen ist bestimmt das Profitabelste. Aber wenn man sich das anschaut, das Problem ist ja eher, dass Menschen mit mittleren Einkommen oder niedrigen Einkommen eine Wohnung finden müssen. Und wenn wir jetzt schon mal über die Situation reden, möchte ich mal... Ich beschreibe die Ursachen ganz anders als Sie, weil das Problem war auch, dass es in Berlin wie auch in anderen Städten damals im Zuge der neoliberalen Ideologie zum Verkauf, Privatisierung von Wohnraum gekommen ist. Es war ein großer Fehler. Ich habe immer schon dagegen gekämpft, hätte mir gewünscht, dass ich nicht recht behalte mit meinen negativen Vorhersagen, sind leider alle eingetreten. In dem Moment, wo Wohnungen massenweise an Immobilienkonzerne verkauft wurden, die wollen damit natürlich Profit machen. Das ist doch logisch. Also wenn ich als ein Immobilie, ein Fonds, massenweise Wohnungen aufkaufe, mache ich das doch nicht aus Mildtätigkeit oder weil ich die Mieterin da so nett finde, sondern weil ich Kohle machen will. Und zwar in großem Maßstab. Und dieser Profit,
das ist das größte Problem.
Ja, natürlich. Und dieser Profit, der da abgezogen wird, der sozusagen muss am Ende von den Mieterinnen und Mietern bezahlt werden und erleben in Berlin und auch in anderen Städten eine massive Verdrängung. Rentnerinnen haben Angst, wenn sie ins Renteneintrittsalter kommen und dann meistens ein geringeres Einkommen haben, dass sie nicht mehr ihre Wohnung halten können und raus müssen. Und sie werden in ihrem angestammten Wohnumfeld nicht mehr eine neue Wohnung finden, müssen komplett woanders hinziehen. Das ist eine soziale Härte, weil der Volksmund sagt nicht ohne Grund, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Oder eine Alleinerziehende, die sich an uns gewandt hat und erzählt hat, da wird halt die Miete mal um ein Drittel erhöht. Das heißt für sie faktisch eine Verdrängung. Und wer weiß, wie schwer für Alleinerziehende das ist, den Alltag zu organisieren. Das heißt auch alle Netzwerke, die sie hat, die Kinder von der Schule abholen, mal nachmittags übernehmen, die sind alle weg. Die muss in einen anderen Stadtteil ziehen. Das ist echt schlimm. Und um diese Verdrängung etwas entgegenzusetzen, haben wir die Rekommunalisierungsdebatte stark gemacht.
Ist es nicht nachvollziehbar dann, wenn wir über große Immobilienkonzerne sprechen, dass da auch über Enteignung im Zweifel Veränderung gesprochen wird?
Naja, also erstmal gilt ja, dass auch der Bäcker seine Brötchen nicht aus Mildtätigkeit an uns verteilt und backt, sondern weil er Gewinn machen will. Also er macht einen Wirt. Ich meine, das gilt erstmal grundsätzlich.
Solche Auswirkungen, so, wenn die Brötchen
Sie können beim Brot sagen, das ist noch elementarer als das Wohnen. Ja, insofern gilt das hier auch. Aber richtig ist natürlich, der Wohnungsmarkt ist ein schwieriger, weil sie nicht so schnell bauen können und das Angebot einfach nicht so schnell reagiert, wie wenn sich die Nachfrage ändert. Und das hat sich halt nach 2008, 2009 auch dramatisch gezeigt. Wir haben einen Zuwachs in den Städten, das ist ja nicht nur in Berlin hier so. Und das haben Sie auch in Städten, wo es keine Privatisierung von vorher kommunalen Wohnungsbesitz gegeben. Sie haben es eigentlich in allen Großstädten, weil Menschen heute in Städten wohnen wollen, wegen der Erreichbarkeit von Infrastruktur, wegen der Erreichbarkeit von auch sozialen Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, all dieses, wegen der Qualität der Bildungseinrichtungen und so weiter und so fort. Und
weil im ländlichen Raum kein Internet, also das kommt auch dazu. Also, ne?
Das ist mal völlig beieinander. Deswegen ist was Sie vorhin zum ländlichen Raum gesagt haben, völlig richtig. Wir müssen die Infrastruktur dort stabilisieren. Wir müssen auch Bahnstrecken wieder reaktivieren, die alle mal geschlossen wurden. Das sind alles sozusagen irrige Vorstellungen gewesen. Wir müssen die Fläche wieder noch attraktiver machen. Wir müssen sie ausstatten mit schnellem Internet. Telemedizin, ne? Da muss ich halt nicht, sondern ich kann das auch vor Ort machen. Aber gleichwohl gilt, es bleibt im Wohnen einfach ein schwieriger Markt und es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass ohne Neubau das nicht zu lösen. Sie können nicht, wenn jedes Jahr 35.000 Menschen nach Berlin hinzukommen, ich meine, da irgendwo müssen die ja dann hin, wenn sie hier hin wollen, dann steigt erst einmal der Preis, weil sie können nicht so schnell 35.000 Wohnungen bauen. Das ist ihnen, glaube ich, auch eingängig. In dem Dilemma bewegen wir uns.
Also die Differenz zwischen uns ist nicht, dass es Neubau braucht. Ja. Ich würde immer nur sagen, es braucht vor allem Neubau im bezahlbaren Segment mit sozialer Bindung. Und damit man auf Nummer sicher geht, haben wir das Modell des gemeinnützigen Wohnungsbaus, wo man sagt, es gibt staatliche Förderung dann für Wohnungsbau, wenn sichergestellt wird, dass alles, was es an Gewinn gibt, direkt wieder reinvestiert wird in die Wohnung und den Mieterinnen und Mietern zugutekommt. Es gibt aber noch ein zweites Instrument, nämlich über das Mietrecht. Weil wir haben ja jetzt die Situation, dass, sagen, wenn eine Wohnung weitervermietet wird, mal ganz schnell die Miete um ein Drittel oder um die Hälfte steigt. So, und das kann man aber verhindern, indem man einfach einen wirklich funktionierenden Mietendeckel einführt, der sagt, die Mieten werden jetzt erstmal eingefroren. Die steigen, wenn überhaupt, dann nur zum Höhe des Inflationsausgleiches, mehr nicht. Und das flächendeckend und zwar wirksam wäre möglich, haben wir immer wieder beantragt im Bundestag, ist leider bisher von den Mehrheiten abgelehnt worden.
Das Instrument ist noch Erbbaurecht, wo die Kommune auch ihren Finger drauf hält, weil sie die Bedingungen definieren kann, die Kommunen aber es nicht wirklich tun.
Genau, das betrifft hier ja nicht nur die großen Immobilienkonzerne, sondern es würde alle betreffen.
Du kannst ja auch über entsprechende Bodenpolitik. Ich bin schon dafür, dass man sagt, im Grund und Boden bleibt der in der öffentlichen Hand, wird dann aber über Erbpacht zum Beispiel zur Verfügung gestellt.
Ja. Was wir nur sehen, die Kommunen wollen daran halt Geld. Wir sind auch nicht ganz ehrlich. Ja? Sie sagen, sie wollen da den Höchstpreis einholen. Wenn sie wirklich steuern wollten, müssten sie dann auch mit anderen Preisen leben. Und bei der Grunderwerbsteuer wie bei der Grundsteuer sieht man auch, wo die Kommunen sozusagen in der Not sind. Wir haben nämlich hinter dem Ganzen immer auch das Thema noch der Ausstattung der Kommunalfinanzen. Dass die Kommunalfinanzen so sind, dass wir in der Fläche Probleme haben, dass die Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können. Ich lasse es mal Berlin außen vor. Das ist ein Land- und Stadtstaat in besonderer Form. Aber das ist, wenn Sie wollen, auch ein Thema, was mit zu der Frage steht, wie sind Kommunen eigentlich in der Lage, aus ihrer Finanzausstattung her Bedingungen zu schaffen, dass beispielsweise im Wohnmarkt auch mit solchen Instrumenten wie Erbbaupacht dann mehr entsteht.
Deswegen muss man Konzerngewinne stärker besteuern. Das kommt den Ländern zugute und die können das über einen Länderfinanzausgleich an die Kommunen geben.
Wie realistisch ist es denn, dass große Immobilienkonzerne in Zukunft in den großen Städten vor allem nicht mehr viele Immobilien aufkaufen können oder dass sie in irgendeiner Weise verstaatlicht werden? Enteignet werden.
Ich glaube, das ist sehr realistisch und vor allen Dingen ist es notwendig, um zu verhindern, dass wir eine komplette soziale Spaltung in den Innenstädten haben. Also man kann sich das in den USA angucken, in den Großstädten. Da kannst du sagen, die Innenstädte sind nachts tot, dort sind nur die Büros und dann sind die Menschen je nach Einkommensgruppe geschichtet. So, das führt aber auch dazu, da Kita und Grundschule wohnortnah sind, also bei uns zu uns, dass die Kinder von ärmeren Menschen und Kinder mit Migrationshintergrund und das Kind eines Bankers nichts mehr miteinander zu tun haben in der Kita und der Schule. Das ist eine verheerende Gesellschaft. Entwicklung, übrigens auch für das Kind reicherer Eltern, weil die gar nicht mehr mitbekommen, ach Mensch, es gibt ja Kinder, denen geht es nicht so gut. Also das, was das für gesellschaftliches Klima bedeutet, diese soziale Spaltung ist verheerend. Deswegen bin ich sehr für eine soziale Durchmischung und kämpfe immer darum, dass auch im Innenstadtbereich Menschen mit niedrigeren Einkommen leben können.
Und Sie glauben auch realistisch, dass das kommt, dass Sie das erreichen können? Weil manche sind ja Visionen oder Ideenziele, die man hat, wo man weiß, man wird sie politisch nicht umsetzen können.
Es wird ja gerne über den Sozialismus gesagt, dass er eine Utopie ist. Ich würde ja sagen, das wirklich Utopische ist zu glauben, wir können so weiter machen wie bisher, ohne dass wir uns in Richtung Krise bewegen. Ich glaube, gerade wenn man realistisch ist, muss man jetzt sehr radikale Forderungen machen. Und das beginnt damit, eine sofortige Bremse für jegliche Privatisierungsvorhaben. Und dann muss es halt dort, wo man sagt, diese Immobilienfonds, das ist ja auch so eine neue Spezie, die schafft ja gar nicht neuen Wohnraum. Die kaufen ja nur bestehenden Wohnraum auf. Da kann man sehr wohl ran an die Enteignung oder Rekommunalisierung.
Genau, Herr Hüther, glauben Sie auch, es ist realistisch? Glauben Sie, die Enteignung im Immobilienbereich wird kommen?
Nein, ich glaube nicht, weil die verfassungsrechtliche Grundlage ja, sag mal, schwer anwendbar oder schwer deutbar ist. Wir kennen auch keine großen Beispiele dafür, dass diese Regel in der Artikel 15, die Sozialverpflichtung, führt ja auch dazu, dass man bestimmten Dingen, wo es um Infrastrukturentwicklung geht, dann das Eigentum nicht dem entgegenstehen kann. Also dann kann man dort enteignen, wenn da irgendwie ein Grundstück daran findet, dass eine Straße oder ein Infrastrukturnetz gebaut wird. Ich glaube, wir unterschätzen etwas, dass wir in Deutschland viel mehr Instrumente in der Gestaltung der Städten haben. Wir haben Milieuschutz. Wir haben eine ganz andere Bauordnung. Wir haben ganz andere Möglichkeiten. Und viele sagen ja auch, sie ist vielleicht zu fein ziseliert. Aber wenn Sie sich anschauen, in den USA gibt es ja gar nicht diesen Anspruch, auch Städte sozusagen von ihrer Regionalstruktur so zu entwickeln, wie wir das tun können. Und da liegt eigentlich die Kunst. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir in den letzten Jahren unheimlich viele Flächen frei bekommen haben, beispielsweise durch Militärkonversion. Wir erleben eine Flächenfreigabe durch Umwandlung von ehemaligen Großindustrien. Das heißt, also auch das führt ja dazu, dass wir Gestaltungspotenzial haben. Das muss man ja auch mal sehen. Und Städte, die da auch klug mit umgegangen sind, sind ja auch ein Stück weiter. Und Berlin ist sicherlich nicht das Paradebeispiel.
Da Herr Hüther sich ja auch so in seiner Traditionslinie auf Erhard und die soziale Marktwirtschaft bezieht, wollte ich nur noch mal in Erinnerung rufen, dass ganz am Anfang war ja Ludwig Erhard gar nicht so sehr für soziale Marktwirtschaft. Es gab sogar Aussagen, dass er sich eher despektierlich, also abfällig darüber geäußert hat. Und dann gab es aber im November 1948 in der B-Zone, also amerikanisch-britische Besatzungszone, einen Generalstreik, wo ganz viele Beschäftigte wirklich in Ausstand gegangen sind und die Politik und die Wirtschaft das mit, mit Angst zu tun bekommen hat. Und erst dann, in Reaktion auf den Generalstreik, hat sich Erhard auf die Idee des Sozialen in der Marktwirtschaft bezogen. Daraus kann man was lernen. Das Soziale und soziale Verbesserungen werden uns eben nicht auf dem Silbertablett präsentiert, sondern die muss man immer erkämpfen und zur Not auch mit dem Generalstreik.
Wir haben nicht mehr
Zeit. Er hat gesagt, ja, wir müssen den Leuten klar machen, was das Soziale an der Marktwirtschaft ist. Nämlich genau das, was Sie gefordert haben, das Schaffen von wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen, damit Sie gute Einkommen haben. Das ist dann begrifflich gewendet worden durch ihn und Müller-Ahrmack.
Wir schauen im Moment auf Steuereinnahmen, die wahnsinnig hoch sind. Also man hat Gestaltungsspielraum, man kann damit Politik machen. In Deutschland jetzt stehen neue Schätzungen an und womöglich wird es in den nächsten Monaten, weiß nicht für wie lange, etwas schlechter aussehen als zuletzt. Was heißt das? Wie wird sich unsere Wirtschaft Ihrer Meinung nach verändern? Was steht uns bevor in den nächsten Monaten? Wie wird das auch die Stimmung drüben verändern und Einfluss auf die Politik und politische Entscheidungen haben?
Also meine Einschätzung, die auch der meisten Konjunkturforscher ist, dass wir eine Wachstumsverlangsamung haben, aber keine Rezession vor uns steht. Dass das aber auch zu einer gewissen Normalisierung aus dieser Dynamik heraus bei den Steuereinnahmen führt. Das ist aber ein rein konjunkturelles Phänomen. Die andere Frage ist eigentlich, wie mobilisieren wir die Mittel für die Investitionen, die wir in die Infrastruktur in der Fläche benötigen? Und da, glaube ich, müssen wir über andere Regeln nachdenken. Ich glaube, dass wir mit der bisherigen engen, sozusagen fast erotischen Beziehung zur schwarzen Null- und Schuldenbremse da nicht wirklich weit kommen, sondern dass wir hier etwas brauchen, einen Investitionsfonds, der dieses Land in der Infrastruktur wirklich insgesamt, auch die Regionen erreichend, in einen modernen Zustand setzt. Das werden wir mit den vorhandenen Mitteln so sonst nicht
nicht hinkriegen.
Also in der Tat, die schwarze Null ist nicht nur unsexy, sondern auch unsozial. Und insofern sollte man die sowieso nicht zum Gott erheben, vor dem sich die Politik zu verneigen hat. Also das finde ich eine erstaunliche Erkenntnis.
Genau. Was, also glauben Sie, dass die Verlangsamung der Wirtschaft hier die schwarze Null kippen könnte?
Nein, die Frage ist doch, das hängt doch auch davon ab, was wir wie besteuern. Also ich möchte zum Beispiel, dass Konzerne wie Google und Amazon deutlich mehr Steuern bezahlen, weil die werden auch in Zukunft Gewinne machen. Und im Gegenzug möchte ich, dass die Krankenpflegerin, der Altenpfleger, der Postbote und die Lehrerin deutlich weniger Einkommenssteuern bezahlen müssen. Und das wäre möglich, wenn wir es schaffen, europaweit endlich den Mumm zu haben, die Konzerne stärker zur Kasse zu bitten.
Zum Schluss, fast am Schluss, wir haben noch ein paar Minuten, aber ich muss mich noch mal fragen, wir haben mit Kevin Kühnert angefangen, das war ja der Ausschlag auch dafür, dass wir heute über dieses Thema reden, wir reden oft bei Phoenix über dieses Thema, aber heute auch wieder, was raten Sie Kevin Kühnert persönlich mit seinem Vorstoß, der ja in der SPD eher unrealistisch ist, durchzubringen, raten Sie ihm in der SPD dafür weiterzukämpfen oder zu Ihnen zur Linken zu kommen?
Naja gut, also meine Hauptaufgabe ist es, Neumitglieder zu werben. Das mache ich sehr engagiert, auch nachts um drei auf Hochzeitspartys. Ja, insofern werde ich jetzt niemanden abraten in die, aber nur freiwillig. Also werde ich jetzt nicht mehr davon abhalten, aber ich glaube, mein Hauptziel ist ja, dass wir in diesem Land soziale Mehrheiten links der Union haben. Und dafür ist es gut, wenn es auch in der SPD und bei den Grünen kritische Köpfe gibt. Und insofern wünsche ich Ihnen viel Kraft und viel Energie für seinen notwendigen Kampf innerhalb der
SPD. In der SPD. Und was glauben Sie, was den Sozialismus angeht oder den demokratischen Sozialismus, wie auch Kevin Kühnert es hier ins Spiel gebracht hat, in 10 Jahren in Deutschland dem Modell, das Modell, das Sie sich vorstellen, sind wir dann näher gekommen in Deutschland?
Ja, die Optimistin in mir sagt auf jeden Fall. Und die Alternative dazu ist auch nicht schön. Das heißt, eine Verschärfung der sozialen Krise, Verschärfung des Klimakollaps, Zunahme des Klima der Angst, wahrscheinlich damit einhergehend Zunahme von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Also das ist das, wofür ich kämpfe. Und zwar nicht, um einen abstrakten Begriff zu huldigen, sondern weil ich glaube, es ist die einzige realistische Art und Weise, auf die heutigen Probleme zu antworten. Radikal sein, im besten Sinne des Wortes. Am Wochenende hatte Marx seinen 201. Geburtstag. Und er hat ja radikal sein so beschrieben, das heißt, an die Wurzeln zu gehen. Und das, finde ich, ist immer noch die klügste Art und Weise, die Probleme in Angriff zu nehmen.
Sehen Sie es als realistisch, dass sich in Deutschland so viel verändert, dass wir dem Sozialismus näher kommen in den nächsten 10 Jahren?
Nein, es gibt keine historische Beleg und kein historisches Beispiel dafür, dass eine sozialistische Ordnung, wenn man das Interview wirklich liest, das ist das eigentliche Verheerende daran, das hat wirklich mit unserer Verfassungsordnung nichts zu tun. Und das, was er dort zu DDR sagt, ist wirklich katastrophal. Ich kann das einordnen, weil meine Mutter ist aus der DDR geflohen. Ich weiß warum. Ich weiß, wie die Lebensverhältnisse dort waren. Und deswegen, es hat noch nie einen historischen freiwilligen Gang in diesen Sozialismus gegeben. Nirgends. Das gibt's historisch nicht. Es gibt's in den Kibbutz, aber es gibt's nicht auf staatlicher Ebene. Nie ist eine Gesellschaft freiwillig diesen Gang gegangen. Und er sagt dann, es hat in der DDR nur der intrinsischen Motivation in den Köpfen der Menschen gefehlt. Ach, komischerweise. Naja, jetzt lassen Sie mich mal ausreden. Und deswegen bin ich an der Stelle wirklich ganz dezidiert, das wird keinen Erfolg haben. Es gibt keinen historischen Beleg für freiwilligen Gang da drin. Er wird möglicherweise erfolgreich sein, die SPD in den Niedergang zu treiben. Weil das, was die SPD jetzt erlebt, ist ja im Grunde, dass sie nochmal gespalten wird. Die eine Hälfte der Wähler und Funktionäre tragen das irgendwie huldvoll mit. Die anderen distanzieren sich. Vermutlich, und das wäre meine etwas provozierende These am Ende, haben wir dann nach über 100 Jahren die Einheit an der Linken wieder, das aus den MSDP und USPD damals,
so viele Abkürzungen,
also unabhängigen und mehrheitlichen Sozialdemokraten, die 19 im Krieg auseinandergegangen sind, kommen die mal wieder zusammen.
Sie, dank Kühnert. Der Einfluss von Kevin Kühnert ist so groß in der SPD?
Sie sehen doch, die sind nicht in der Lage, einen Europawahlkampf zu beginnen mit ihren Inhalten, sondern lassen sich die Inhalte von Kevin Kühnert Auswahlplakat quasi tragen und sind orientierungslos.
In jeder Partei mal passiert, dass irgendwer querschießt, oder?
Die Mehrheitsmeinung muss ja sozusagen, auch Parteien haben eine innerliche Struktur, dass einer zu einem solchen Termin ein solches Interview gibt, zeigt ja nur, welche Macht das Vakuum es in der SPD gibt, dass sie das nicht im Griff hat, dass sie das nicht steuert. Deswegen glaube ich, die These, dass wir irgendwann die Fusion der Linken erleben mit der SPD, ist nicht ganz unbegründet.
Herr Hüther ist ja noch Zeiten gewöhnt, wo die SPD-Spitze sich von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft das Regierungsprogramm hat schreiben lassen. Diese Zeiten sind vorbei und ich finde, das ist eine positive Entwicklung.
Und die Fusion, die Herr Hüther angesprochen hat, Linke und SPD?
Ich glaube, wir reden nicht, die Parteienfusion ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass es in der Gesellschaft, aber eben auch dann im Parlament und in der Regierung eine andere Mehrheit gibt, und zwar eine Mehrheit für einen sozialen Aufbruch, wo man sagen kann, wir wollen, dass alle hierzulande sicher vor Armut geschützt sind und die Mitte deutlich besser gestellt ist. Und das zu verbinden mit mutigen Klimaschutz und einer Friedenspolitik, damit wir alle auf diesem Planeten eine Zukunft haben, das ist ein spannendes Projekt. Dazu brauchen wir keine Parteifusion, sondern andere Mehrheiten und einen Druck in der Gesellschaft.
Und dazu noch die Frage, wenn diese Themen in der Gesellschaft so wichtig sind, und Sie sprechen ja die linke Mehrheit an, im Moment sieht es ja nicht danach aus und auch in den letzten Jahren nicht. Die Linke selbst liegt immer bei etwa 9% in den Umfragen, seit mehreren Jahren schon.
Mehr Prozent werden deutlich verdient und angebracht, finde ich auch.
Aber, nein, also wenn diese Themen so zentral sind, weshalb gibt es dann keine Mehrheiten für diese Themen?
In der Vergangenheit haben wir die nicht genutzt. Da waren alle drei Parteien unterschiedlich dran schuld. Jede Partei würde sagen, die anderen waren dran schuld. Ich würde sagen, in der Summe waren wir alle ein bisschen dran schuld. Jetzt muss ich sagen, es fehlen gar nicht mehr so viele Prozente. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, dafür zu begeistern. Und ich glaube, das ist auch eine Pflicht gegenüber den Menschen. Was soll ich denn sozusagen der Alleinerziehenden oder der Rentnerin sagen? Soll ich sagen, ja, dann haben die Wahl, dass es nicht noch schlechter wird oder nur ein bisschen schlechter wird, wenn sie uns wählen? Nein, man muss sagen, es gibt wirklich einen anderen Weg, eine andere Entwicklungsmöglichkeit, nämlich, dass wir Armut in die Geschichtsbücher verdammen. Und ich finde, da gehört sie auch hin, die Armut, aber nicht mehr in den Alltag hierzulande und nicht mehr in dem Alltag weltweit.
Das war das Schlusswort der Sendung. Sehr vielen Dank Ihnen beiden für die Diskussion. Nächstes Mal dürfen wieder alle ausreden. Bei Phoenix, vielen Dank für die Diskussion und vielen Dank für Ihr Interesse. Ich empfehle Ihnen jetzt bei uns Phoenix der Tag mit meiner Kollegin Sarah Bildau. Und das war Unter den Linden, wie immer, für eine besser informierte Republik.